Hallo, willkommen in Ilkas Welt. In diesem Podcast lade ich spannende Talkgäste ein, um über die Herausforderungen der Zeit zu sprechen und wie wir sie mit Leichtigkeit meistern können. Viel Spaß! Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ilkas Welt. Und heute habe ich einen sehr musikalischen Gast in der Sendung, und zwar Sören Jansen. Man könnte meinen, er ist aus Ostfriesland und kommt aus meiner Heimat. Das ist nicht ganz so. Er wird es wahrscheinlich später auch verraten. Ich möchte, bevor ich Sören Hallo sage, kurz sagen, wie ich überhaupt auf Sören gekommen bin. Und zwar habe ich ihn entdeckt bei meinem Produzenten Markus Norwin Rummel im Talk und dachte, cool, zu Sören will ich auch in die Sendung. Ich möchte auch so einen Talk mit Sören machen. Dann habe ich Sören angeschrieben und dann schrieb er zurück, ja, im Moment plane ich gar nichts. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn du nichts planst, plane ich was. Du kommst einfach in meine Sendung. Herzlich willkommen, Sören.
Genau so schnell ist es gegangen. Hallo, liebe Ilka und hallo ans tolle Publikum von dir. Hallo.
Ja, schön, dass du da bist, Sören, jetzt, weil wir eigentlich über die Musik und Ähnliches sprechen wollen und über Stars und Sternchen, weil du bist ja auch der Starflüsterer. Ganz kurz, wo ist die Verbindung mit Ostfriesland oder Norddeutschland? Weil ich das ja eingangs gesagt habe, man könnte denken, du kommst aus Ostfriesland.
Ja, also ich habe mal lange Zeit mit Otto Waalkes zusammengearbeitet, als ich noch Labelchef bei Edel Records war in Hamburg. Daher ein bisschen Ostfriesland und so ein bisschen Klaus Baumgart von Klaus und Klaus, der kommt aus Oldenburg, das ist auch fast Ostfriesland. Ansonsten gibt es mit Ostfriesland leider keine Berührungspunkte, außer dass ich schon mal da Silvester gefeiert habe in Norden, in dem Örtchen Norden tatsächlich. Und ich komme aus Kiel tatsächlich, war lange Zeit in Hamburg, lebe jetzt in Berlin. Und ich bin halt ein norddeutsches Gewächs sozusagen.
Ja, wie cool, dass du mit Otto Waalkes zusammengearbeitet hast. Das ist ja auch so einer meiner Lieblingskünstler meiner Kindheit. Ja, also ich bin ja mit Schallplatten von Otto noch groß geworden. Ich darf nicht sagen, wie alt ich bin. Ich habe tatsächlich noch Otto Waalkes Schallplatten aus den 80er Jahren. Ja? Die haben wir immer zu Hause gehört. Und ja, das ist einfach auch einer der bekanntesten Stars aus Ostfriesland neben H.P. Baxter. Der ist ja auch aus Leer.
Ja, genau.
Und jetzt hast du gerade gesagt, du warst ja auch bei Edel Records. Was hast du da genau gemacht und in welcher Zeit warst du da? Wann war das?
Das war von 2002 bis 2009 und da war ich zum Schluss der Leiter von der nationalen Abteilung. Also ich habe A&R gemacht, also Artist and Repertoire Management, Marketing, hatte da ein Team unter mir und hatte ziemlich viele Künstler, national, international, die wir betreut haben. Und das war eine sehr schöne, lustige Zeit.
Ja, dann würde ich einfach mal aus dem Nähkästchen plaudern. Vielleicht lag mal unsere Bewerbung auf deinem Tisch. Denn 2008 habe ich mit meiner besten Freundin und einem Jungen, den wir gecastet haben, eine Band gehabt. Die hieß LOE 3. Und das ganze Team war von Jasmin Wagner, das Team derzeit, also in der Zeit war sie nicht selbst auf der Bühne. Sie hat sich so ein bisschen aus dem Bühnenleben zurückgezogen und war eher Theaterdarstellerin in der Zeit. Aha. Und da hat Stani mit uns aus dem Team Blümchen von damals alles mit uns aufgebaut. Wir haben EPK gedreht, wir haben Herz an Herz gecovert und das haben wir dann zu Edel geschickt. Es wurde leider abgelehnt. Wir wollten halt 50.000 Euro für diese RTL2-Kooperation und so. Und es war so eine coole Phase, weil das einfach mal so ein Projekt war. Da gab es noch Geld von den Plattenfirmen für Newcomer. Und da haben wir uns beworben. Kannst du dich erinnern? Nee, ne?
Nee. Aber es kann auch sein, dass wenn das mit Blümchen zusammengehangen war, dass ihr das dann direkt an den Präsidenten geschickt habt und dann habe ich das wahrscheinlich nicht gesehen.
Das kann auch sein. Aber wie cool. Also ich finde das immer grandios, wie man manchmal im Leben feststellt, oh, man ist sich schon mal vor 10, 20 Jahren begegnet.
Genau.
Man hat es gerade nur nicht so auf dem Schirm.
Absolut, genau.
Ich habe ja eingangs auch von Markus Norwin Rummel gesprochen und das Interessante war dann auch, als ich meine Bewerbung an dich geschickt habe, das war ja alles so ein paar Tage versetzt, warst du auf einmal nächsten Tag in Hamburg in dem Studio und ich denke so, dem habe ich doch gestern eine Mail geschickt, damit ich bei ihm zu Gast bin. Heute ist der bei Markus und auch das, da habe ich immer
Fügung.
So das, ja, ich habe immer das Gefühl, das Universum sieht alles und kriegt alles mit.
Das macht es auch.
Oder? Nur was hast du gemacht in Hamburg?
Ich war in der Wohnung meiner Cousine und habe die gehütet, weil die gerade auf einer Fahrradtour war, irgendwie ein paar Wochen. Und da habe ich Homeoffice gemacht tatsächlich von Hamburg und war dann einen Tag bei dem Markus im Studio, mit dem ich auch schon ganz lange zusammenarbeite, und der ist ja super kreativ und kann so viel, und der ist auch einer der wenigen Musikproduzenten, die ich kenne tatsächlich, die auch alles aus der Stimme rausholen können. Also der kann so gut die Stimme recorden, wie das ganz wenige andere Musikproduzenten machen in Deutschland. In Amerika ist es vielleicht noch ein bisschen eine andere Sache, weil da sind die irgendwie gefühlt noch immer etwas besser oder so. Aber Markus ist da schon echt ein Phänomen. Der ist da also echt eine Koryphäe tatsächlich.
Wie cool, dann habe ich mir gleich den richtigen Produzenten geangelt.
Definitiv, da bist du in guten Händen.
Ja, wie cool. Ja. Also warst du bei ihm, richtig schön, oh toll. So, wir wollen ja auch ein bisschen was zu dir noch erfahren. Ich habe gesagt, du bist der Starflüsterer. Wie würdest du dich in drei Worten beschreiben?
Also auf jeden Fall kreativ, zuverlässig und ordnungsliebend.
Das sind ja auch so private Sachen, Dinge, ne? Kann man ja auch so privat auch.
Ja, beruflich und privat, das spielt ja alles ineinander hinein, weil, ich sag mal, so kreativ und ordnungsliebhabend passt ja eigentlich nicht so richtig zusammen.
Wir sitzen da in einem Boot, ich bin das auch.
Aber es ist sehr gut, wenn man das beides kann, weil du gerade in der Musikbranche damit unheimlich punkten kannst. Weil die meisten sind entweder das eine oder das andere.
Das stimmt.
Ich mache auch beides.
Ja, es kann einem aber auch im Weg stehen. Das habe ich gemerkt in der Musiktheater-Darstellerausbildung. Okay. Ja, weil du einfach dann auch künstlerisch dich nicht komplett irgendwie so entfaltest. Habe ich so die Erfahrung gemacht als junger Mensch. Heute sehe ich das anders, heute kann ich das so ein bisschen trennen. Und ich bin letztens gefragt worden von jemandem aus der Branche, ob ich denn gerne Büroarbeit mache. Und da habe ich ja gesagt. Und dann war das so, oh scheiße, sie macht gerne Büroarbeit.
Ja, aber das ist doch gut. Das ist doch vielleicht zum ganzen Kreativen ein gewisser Ausgleich irgendwo.
Ja, wir
also das
mal.
Ist, ich finde das recht positiv zu sehen.
Ja, mal schauen. Also das, vielleicht ist es auch eine Mindset-Geschichte, wie du sagst. Vielleicht sollte man das positiv sehen. Ja, du bist auch noch Coach für Resilienz. Wie hast du da denn jetzt die Brücke geschlagen?
Na, für Resilienz an sich, nicht für Resilienz, also gehört natürlich dazu. Ich bin systemischer Coach, also ich habe eine Ausbildung gemacht als systemischer Coach und als systemischer Business-Aufsteller und als Motivationscoach beziehungsweise als Reese Motivation Profile Coach, da können wir auch gleich nochmal drauf eingehen. Wie bin ich dazu gekommen? Also es hing tatsächlich mit der Firma Edel zusammen, über die wir gerade schon sprachen. Da war ich zu ziemlich junger Zeit Abteilungsleiter mit 30 Jahren und wurde da in ein Coaching-Programm geworfen, in Anführungszeichen, mit den ganzen anderen Abteilungsleitern, weil da ziemlich viel Probleme entstanden waren zwischen den Teams vor allem. Kann man heutzutage gar nicht mehr glauben, aber damals war das noch so. Und da kam ein Coaching-Unternehmen in die Firma und die haben uns dann über 1,5 Jahre gecoacht. Und das war so eine Ausbildung zur internationalen Führungskraft, / Change Management, Business Coaching. Und da fing das Ganze an. Es wollte eigentlich von den ganzen Abteilungsleitern da keiner wirklich dran teilnehmen so richtig, aber wir haben unheimlich viel profitiert. Also nicht nur für die Mitarbeiter, sondern auch fürs Privatleben und dann später eben auch für die Künstler, mit denen ich dann zusammengearbeitet habe oder auch immer noch zusammenarbeite. Und dann, nach ein paar Jahren, habe ich dann, wie gesagt, eine Ausbildung zum systemischen Coach gemacht und systemischen Business-Aufsteller. Und so ging das Ganze dann voran. Und warum ist das Ganze passiert? Also warum bin ich da richtig reingegangen? Das ist jetzt 10 Jahre her, 2015 war das. Da war ich kurze Zeit, also ich war schon selbstständig in 2009 und wurde dann sozusagen angefragt von EMI Elektrola in Köln, um die Firma abzuwickeln. Weil die ganze Record Company sollte verkauft werden an Universal Music und Warner Music. Und ich hatte nun die Aufgabe, die nationalen Künstler und aus der nationalen Abteilung wie Helene Fischer, Matthias Reim, Peter Wackel, Höhner, wie sie alle hießen, darauf vorzubereiten, entweder zu Universal zu gehen oder ohne Plattenvertrag dazustehen. Und das Gleiche mit den Mitarbeitern. Entweder sie sollten übernommen werden oder sie wurden entlassen mit einer fetten Abfindung. Also da sind alle ganz gut gefallen, in Anführungszeichen. Und da habe ich gesehen, hey, die Musikbranche braucht Coaching, vielleicht nicht unbedingt die Künstler, aber schon auch das Umfeld von den Künstlern, die Managements und die Leute, die hinter den Kulissen arbeiten. Und so bin ich da reingegangen und habe dann ein zusätzliches Standbein aufgebaut mit Limelight Coaching, hieß das damals noch, und habe Künstler gecoacht und Teams, Tourneeveranstalter, also Teams aus Konzertveranstaltungsbüros und so weiter und so fort, und habe mit denen Motivationsanalysen gemacht, habe die dann ins Coaching begleitet und dann die Dinge nach vorne gebracht. Genau.
Dann erzähl mal, was das genau bedeutet, zu coachen. Denn du hast gesagt, Motivation, ich sag mal, so ein Künstler, wenn ich sage, willst du auf die Bühne, sagt ja in der Regel ja, dann muss ich nicht mehr motivieren. Was hast du da jetzt explizit gemacht?
Nee, also das kannst du so nicht sagen, weil also es gibt ja auch Künstler, die ich hatte, die gerade Newcomer, die die wollen irgendwie kreativ sein und die trauen sich aber nicht auf die Bühne, weil die haben Bühnenangst. Und die haben vielleicht auch eine ziemlich geringe Motivation, soziale Beziehungen auszuleben. Aber das ist natürlich dann besonders schwer, wenn du dann auf die Bühne gehst und dann auch noch Erfolg hast. Weil dann musst du jeden Tag draußen sein und jeden Tag mit den Leuten sprechen, mit den Redakteuren, mit den Journalisten, mit dem Publikum. Das können einige nicht. Und da hatte ich einen Fall, wo ich da so einen Newcomer hatte und dann der hat dann die Motivationsanalyse gemacht, das sogenannte Reese Motivation Profile, hat da 128 Fragen beantwortet, ganz digital und intuitiv. Die habe ich dann ausgewertet zusammen mit dem Rechenzentrum und dann hat er eine Selbsteinschätzung gemacht. Und dann kam heraus, der Mann hat 0,0 oder eigentlich war es im Minusbereich, ein ganz, ganz geringes Bedürfnis in sozialen Beziehungen. Das heißt, das haben wir gemacht, nicht auf die Bühne, wie ursprünglich seine Freundin und die anderen Leute das alle wollten, sondern nein, den haben wir sozusagen sozusagen bearbeitet, dass er mehr Produzent wird und mehr Komponist und in seinem eigenen Studio, in seinem Studiokeller sitzen kann und da die tollsten Melodien komponieren kann und die an die ganzen Filmproduzenten schicken kann und dadurch Geld verdient. Aber der muss bitte nicht mit der Gitarre auf der Bühne stehen und vielleicht auch noch singen, weil das liegt ihm gar nicht. Er hat zwar eine super Stimme, kann die ganzen Titel einsingen, die er dann nutzt für seine Filmmusiken und aber generell hast du natürlich recht, viele, viele Künstler da draußen, die haben ein großes Bedürfnis nach Anerkennung, nach Applaus, nach positivem Feedback und auch nach dem Kontakt mit den Menschen. Dann ist es natürlich sehr einfach, wenn du Menschen liebst und dich mit Menschen umgeben möchtest, dann geh raus auf die Bühne und in diese Branche.
Ja, und was hast du bei den Managern und den ganzen Konstrukt um den Künstler drumherum gecoacht? Was hast du mit denen gemacht? Also Manager ist jetzt mal ein Beispiel.
Ja, da war das ja so, die kamen ja nicht so oft, die kamen ja nicht so gerne, sondern es waren dann tatsächlich schon eher Künstler oder Musiker, die auf der Bühne stehen, im Hintergrund stehen und für die habe ich Karrierecoaching gemacht oder mache ich es eben immer noch, dass wir genau eine Roadmap entwerfen, was sie wann zu tun haben und was am besten zu ihrer Persönlichkeit passt vor allem, nicht?
Das ist auch cool, wichtig. Das brauche ich auch.
Ja.
Gleich mal ein bisschen Werbung schon, machen.
Ja, aber du bist doch schon mega im Geschäft und ich habe ja Videos von dir gesehen, wo du bei Viva moderiert hast. Das ist ja fantastisch da. Und neben Olli P. und Oliver Pocher, das ist ja unfassbar gewesen. Also das hat mir sehr gut gefallen.
Danke, danke. Da war ich auch sehr mutig und da war ich auch kreativ. Mit 16 Jahren habe ich im Keller einen Tanzraum gehabt bei meinen Eltern und habe da einen Suppentopf auf eine Kommode gestellt. Da gab es ja noch keine Kamerastative für Laien, ja. Das war ja 2000, 1999, 2000.
Ja.
Und da habe ich dann auf VHS, also erstmal Hi 8 aufgenommen und dann auf VHS überspielt. Und diese VHS habe ich eben zu Viva geschickt, überall.
Super.
Habe mich bei Antenne beworben, war ja da mit DJ Bobo auf der Bühne, auf der Tour. Und ich war da einfach mutig, ja. Und dann habe ich einfach gemacht, weil ich eher die Rampensau war, anstatt, ich sag mal so, das versteckte Talent. Es gibt ja die, von denen du auch sprichst, die mega talentiert sind, aber gar nicht auf die Bühne wollen. Und ich war eher so, ich will rauf auf die Bühne, okay, was muss ich jetzt noch üben, damit das Talent auch reicht, so ungefähr.
Ja, genau.
Also so schlimm ist es jetzt nicht, aber nein, man muss ja mal realistisch und ehrlich zu sich selbst sein. Ja?
So, das ist wichtig, Selbstreflexion ist super wichtig in dieser Branche.
Richtig, und das hatte ich dann schon und habe gesagt, ich will da raus und ich will lernen und dann habe ich das einfach gemacht. Und damals gab es halt keine Castingshows außer Popstars und DSDS. Das heißt, es gab kein The Voice of Germany oder ähnliches. Und dann warst du schon, wenn du mutig warst, schon drin. Dann hast du schon das TV-Ticket gekriegt. Heute musst du ja, wenn du irgendwie sichtbar sein willst, erstmal so Trash oder was weiß ich machen. Heute ist das ja ein bisschen anders. Ja, gut.
Ja, genau. Ja.
Du hast ja mit vielen Promis gearbeitet. Da möchte ich auch noch mal drauf zu sprechen kommen. Du hast ja Otto Walkes erwähnt. Du hast noch ein paar andere Namen mir geschickt, beziehungsweise findet man das auch im Internet. Thomas Anders, genau. David Hasselhoff. By the way, David Hasselhoff ist ja auch ein Star meiner Kindheit. Den habe ich mal an der Alster getroffen. Der hat doch mal ein Buch rausgebracht vor ein paar Jahren. Und da hatte er eine Buchpräsentation in Hamburg. Sogar. Und während ich um die Alster joggte, habe ich ihn getroffen und schnell noch ein Selfie mit ihm gemacht. Total lustig.
Ja. Mega cool.
Ja, und Thomas Anders, auch da noch mal eine kurze Anekdote, bevor wir zu dir kommen. Ich war in Sotschi mit dem Schiff, Russland. Nein. Und da hingen Plakate, von Thomas Anders. Ja, ich war nicht bei dem Konzert, aber der war ganz groß da in Russland. Das war natürlich alles lange vor dem Krieg. Es war 2016 oder so, vor dem Ukraine-Konflikt.
Genau.
Da war ich in Russland und da, jetzt tritt er da wahrscheinlich auch nicht auf im Moment, aber damals.
Nee, auf gar keinen Fall. Nee. Ja, ich war mal in Ekaterinburg tatsächlich, auch in Russland. Mhm. Und da gab es da auch so große Shopping-Malls. Und da standen dann, da gab es, wie gesagt, das ist jetzt auch schon irgendwie über 10 Jahre her, da waren dann noch Stapel von CDs, von CD-Alben. Und da waren auch Modern Talking-Alben und alles Mögliche, die es hier gar nicht gibt. Also die hier nie rausgekommen sind. Das fand ich auch spektakulär, was die da alles verkauft haben.
Ja, aber erzähl doch mal, was hast du so für Erlebnisse mit den ganzen Koryphäen, Matthias Reim, David Hasselhoff, alle, die du so kennengelernt hast?
Also ich möchte erstmal den Zuhörerinnen und Zuhörern sagen, dass wenn wir jetzt über Big Names sprechen, dann spreche ich über die Arbeit mit den Künstlern beim Label oder in meinem eigenen Management, nicht im Coaching, weil über Coaching sprechen wir nicht. Da werden keine Namen genannt, weil das wäre ja blöd. Also, bei David Hasselhoff, wo du gerade von der Alster sprichst. Ich hatte ein Schlüsselerlebnis mit ihm, und zwar hatten wir das Album David Hasselhoff Sings America veröffentlicht, wo er alle großartigen amerikanischen Titel wie City of New Orleans oder La Isla Bonita, New York, California Girls neu interpretiert hat mit einem Orchester. Die hat er aufgenommen und wir haben dieses Album promotet. Und David war, wie immer, abgestiegen im Atlantic Hotel. In Hamburg, direkt an der Alster, da, wo du ihn möglicherweise gesehen hast. Und es war nun so, dass es Februar war. Es war schönes Schietwetter in Hamburg, ne? Also schön nasskalt. Und wir hatten eine Live-Sendung bei Radio Hamburg, damals noch Speersort. Und ich bin mit dem Fahrrad dann dahin gefahren morgens, am Samstagmorgen, irgendwie um 9 oder so, oder 8:30, wollte ihn abholen. War alles ausgemacht. Das war ja auch noch so die Zeit, wo es keine Smartphones gab und kein Instagram, kein TikTok, kein Facebook, wo die Leute also ja nicht so richtig gut vernetzt waren miteinander. Aber trotzdem standen vor diesem Hotel, sagen wir, 20, 30 Fans, die auf ihn gewartet hatten, weil die wussten, der geht zu Radio Hamburg, die ahnten, der ist im Atlantik, der kommt da irgendwann raus. Und ich dachte, oh, da muss ich ihn ja jetzt erstmal rauskriegen, das wird ja schwierig. Naja, irgendwann kam er dann raus, oder ich hatte ihn dann rausgeholt und wir wollten dann ins Auto gehen und er steigt nicht ein. Er fängt an, in Seelenruhe Autogramme zu schreiben und Fotos zu machen. Und aus diesen 30 Leuten waren dann irgendwann 50, 60 geworden. Ich dachte, wir haben eine Live-Sendung. Ich bin verantwortlich für das Album, für den Erfolg des Albums, für die Charts, für die kommerzielle Geschichte, dass das jetzt funktioniert. Und wir kommen zu spät zu dieser Live-Sendung. Das war natürlich die größte Katastrophe für mich in dem Moment. Habe ich gesagt, David, we need to go, we really need to get going. Und ja, es war schwierig und wir kamen zu spät tatsächlich zu dem Termin und dann drehte er sich so um, also ich saß vorne, er saß hinten und tippte mir so auf die Schulter und sagte, Sören, also der
Engländer
und Amis sagen ja immer Sören, sie können ja nicht Sören sagen, er sagte zu mir, you wanna know what? Gratitude is so important. I am so thankful for all those people. Also er sagte, Dankbarkeit ist so wichtig und ich bin so dankbar für diese ganzen Leute, die da draußen gewartet haben für 1-2 Stunden im kalten Wetter, weil die ganze Zeit da waren, als ich nicht da war und als ich keinen Erfolg hatte. Ja? Mhm. Und da dachte ich mir, Der hat ja recht. Guck mal, ich kriege jetzt noch Gänsehaut. Ey, ist das krass. Ja. Und an sich hat er recht, was sind so ein paar blöde Chartpositionierungen? Na gut, in der Situation musste ich anders handeln, in Anführungszeichen. Mhm. Aber er hat vollkommen recht. Und so die Kernaussage, die geht ja noch weiter. Also er sagt, Dankbarkeit ist wichtig. Und wenn du oder jeder Einzelne, der das jetzt hört, Dankbarkeit praktiziert zu Hause im täglichen Alltag, dann hat man folgende Situation. Man kann in dieser Minute oder in dieser Phase, wo man tief dankbar ist für das Dach über dem Kopf, für die Freundin, für den Freund, für das Essen, für was weiß ich, deine neue Single, deine neue, den neuen Auftritt, was auch immer. Wenn man dafür bewusst dankbar ist, dann kann man in dieser Phase keine Angst haben. Das kann das Gehirn nicht. Das heißt, immer dann, wenn du irgendwie einen angstvollen Moment hast oder wenn du dich vor irgendetwas fürchtest, schalte innerlich um und geh in die Dankbarkeit, weil dann geht es dir direkt viel besser.
Ist das auch Teil aus deinem Coaching oder ist es allgemein deine Lebenserfahrung?
Das ist meine Lebenserfahrung, also schon Lebenserfahrung und eben auch das, ja, also gut, das hat David mir jetzt nicht gesagt, aber der hat mir das ja nicht gesagt ohne Grund. Wahrscheinlich wird das auch im Unterbewusstsein auch so kennen und so leben. Unterstelle ich ihm jetzt mal, ja?
Ja.
Und deswegen, also der Mann ist tatsächlich wesentlich tiefer, als viele Leute glauben.
Gibt es noch andere Künstler, wo du nochmal schöne Beispiele hast, wo man einfach auch so eine Message wie hier jetzt rausziehen kann?
Ja, also du hast den Namen auch schon genannt. Es handelt sich um Matthias Reim. Matthias Reim kennen ja auch alle Deutschen, sag ich mal. Oder sagen wir, ich glaube, sein Bekanntheitsgrad liegt bei 94%. Da gab es mal so eine Studie. Und der kam nun just in der Zeit, hat ja gerade schon drüber gesprochen, als ich bei EMI in Köln gearbeitet hatte, kam der, sollte ein neues Album veröffentlichen. Und ja, der hatte ja so einen Karriereknick zwischenzeitlich mal. Und so das Album, was da der Kollege davor gemacht hat mit ihm, war dann schon wieder Top 10 eine Woche und dann wieder rausgegangen. Und Matthias, weiß ich noch wie heute, wir waren irgendwo in Riesa bei einer Carmen-Nebel-Sendung und ich treffe ihn in der Lobby vom Hotel und er sagte, Sören, ich habe es geschafft. Ich sage, Matthias, was hast du denn geschafft? Ich habe es geschafft. Alle Demos, alle Layouts fürs Album sind fertig. Ich habe sie dabei. Wir gehen jetzt in die Suite und hören das uns an. Und er sagte, und ich habe es geschafft, ein Nummer-1-Album zu schreiben. Ein Nummer-1-Album. Okay, cool. Finde ich, ist eine gute Message. Das finde ich toll. Also wir dann ins Hotelzimmer, haben dann die ganzen Titel angehört. Die waren wirklich richtig gut. Also viele neue, also Eigenkompositionen, die also er hat so gut komponiert wie lange nicht. Und ich fand die Idee super. Und er hat das allen Leuten erzählt. Auch so in Köln im Büro der Produktmanagerin. Die kam dann rein und meinte, ey, hast du schon gehört? Reim glaubt, dass er auf 1 geht. Ich sage, ja, der geht doch auf 1. Nee, der spinnt doch nicht. Sein, der geht auf 1. Warum soll der nicht auf 1 gehen? Er hat sozusagen diesen Gedanken in die Welt gepflanzt. Und ich bin dann direkt nach dem Meeting bei Carmen Nebel mit den Songs zum Geschäftsführer gegangen. Ich war damals Abteilungsleiter. Über mir war nur noch der Geschäftsführer. Habe gesagt, hier, wir haben das letzte Nummer-1-Album von EMI Elektrola in der Firmengeschichte. Dann guckt er mich an und meint, was meinst du damit? Ich sage, Matthias Reim hat ein Nummer-1-Album geschrieben. Und auch der fand die Idee super und hat das auch in die Welt getragen, hat den Vertriebschef angerufen, komm mal sofort rein, wir haben ein neues Nummer-1-Album, das letzte ist da. Und so ging das sprachfeuermäßig, sagt man doch so ähnlich, also buschfeuermäßig, durch die ganze Company, zu den Radiopromotern, zu den Fernsehleuten, zu wirklich allen Leuten. Und ja, dann haben die Promoter eben auch den Redakteuren gesagt, hier kommt die erste Single vom Nummer-1-Album. Und so haben alle daran geglaubt. Und hätte Matthias das nicht gesagt und hätte ich das nicht in die Firma gebracht, dann wäre das wahrscheinlich ein erfolgreiches Album geworden, ja, was wahrscheinlich Top 10 gegangen wäre, vielleicht ein, zwei Wochen Top 10, aber es wäre bestimmt nicht auf 1 gegangen. Mhm. Und vielleicht wollen ja jetzt die Leute wissen, wie kam es dazu, dass es auf 1 gegangen ist? Also wir hatten dann da, ja, oder? Also wir hatten dann, also wir hatten schon ein gutes Marketingpaket geschnürt, eine Fernsehwerbung geschaltet, auch digital lief das damals schon, da gab es schon gute Streamings und Downloads und so weiter und so fort. Und dann hatten wir die Situation, dass der einen Auftaktkonzert, also dass er das neue Album gespielt hat, plus 4, 5 alte Hits im Admiralspalast hier in Berlin. Und das Ganze wurde gestreamt und aufgezeichnet und zeitgleich auf Bild.de übertragen. Und da hatten das, bevor das Album rauskam, einen Tag vorher, hatten das schon 800.000 Leute konsumiert, ohne dass sie es streamen, downloaden, kaufen konnten. Und natürlich waren die dann am nächsten Tag in den Läden und auf den Download- und Streaming-Plattformen und haben dieses Album ja sozusagen gekauft, gestreamt und gedownloadet. Und dann gab es Fernsehen und Autogrammstunde und das ganze normale Zeug, was sonst auch immer so kommt, die ganzen Maßnahmen. Aber das hat es halt echt gebracht. Aber ich glaube einfach, wenn der diese Vision nicht gehabt hätte, ich will damit auf 1 gehen, weil ihr müsst euch vorstellen, wenn du ein Nummer 1 Album hast und dann gehst du damit an die Presse, an den Tourneeveranstalter, weil die Tournee war ja auch schon gebucht, wo man sagen konnte, hier kommt der Künstler mit einem Nummer 1 Album, dann ist die Wahrscheinlichkeit wesentlich höher, dass er die ganzen Tourstädte ausverkauft. Mhm. Und das hat er dann auch gemacht. Ich erinnere mich noch an ein Meeting, da kam dann Dieter Semmelmann von Semmelkonzerts rein in den Konferenzraum. Das war dann auch noch vor der Veröffentlichung. Und wiederum wurde der begrüßt mit seinen 3 Leuten, die da ankamen. Willkommen zum Nummer 1 Album von eurem Nummer 1 Künstler von eurer neuen Tournee. Die haben sich alle angeguckt und dachten, sie sind im falschen Film. Aber es hat funktioniert.
Ach, das mega. Heißt,
ja, das heißt, es ist immer wichtig, eine Vision zu haben. Ja, weil wenn du eine Vision hast und dein Endziel schon kennst, ist es viel einfacher, dorthin zu gelangen. Und das ist ja auch so, lass uns mal den Alltag nehmen. Wenn du dein Navi hast und du sagst, ja, ich will erfolgreich werden, dann würde ich in Berlin ins Auto steigen und schreibe rein Norddeutschland. Ja, wo komme ich denn dann an? In Leer, in Hamburg, in Kiel, in Flensburg oder in Rügen? Mhm. Irgendwo werde ich ankommen, aber nicht da, wo ich ankommen möchte. Aber wenn ich jetzt sage, ich will Nummer 1 werden, ja, und ich will definitiv nach Hamburg fahren und dort ankommen, dann komme ich da auch an. Mhm. Deswegen sind Ziele und Visionen so wichtig.
Das ist was ganz Wichtiges, was du gerade gesagt hast. Und das gilt ja für alles, für jeden Beruf. Das ist jetzt nicht nur im künstlerischen Bereich. Visualisierung, das richtige Mindset, du hast die Themen alle angesprochen. Gibt es auch einen Künstler, wo du total überrascht warst, dass du gesagt hast, oh, den hätte ich jetzt ganz anders eingeschätzt, positiv wie negativ? Ich weiß nicht, was du Negatives aus dem Nähkästchen plaudern darfst. Von Star-Allüren und
also
Ähnlichem.
Also klar, wenn du mich jetzt so fragst, ich habe ja Beatrice Egli entdeckt. Also die, bevor sie bei Dieter Bohlen war, war sie ja bei mir im Management, bei Malibu Entertainment in Hamburg. Und ich hatte sie ja über einen befreundeten Künstler, Michael von der Heide in der Schweiz. Der ist ja ziemlich erfolgreich. Den kannte ich und mit dem hatte ich zusammengearbeitet. Der hat sie mir dann sozusagen empfohlen, hey, die braucht ein deutsches Management. Ja, und dann war die eben bei mir im Management, ich glaube ein halbes Jahr oder so oder ein Jahr. Und hatte da ihr Schweizer Album veröffentlicht, das lief da auch ganz in Ordnung und dann hatten wir Fernsehen in Deutschland und dann dachten wir, oh, jetzt geht's aber los, ja, aber dann wollte das keiner hören. Und dann die Redakteure haben dann alle mich für völlig verrückt erachtet, dass ich jetzt eine neue Schlagersängerin den abliefer, wo man ja schon Andrea Berg hatte, die mega erfolgreich war und Helene Fischer, die auch gerade kurz vor ihrem ersten Nummer 1 Album stand, ja, also die war da auch schon sehr, sehr erfolgreich. Und dann haben die gesagt, noch eine blonde Schlagersängerin, das wollen wir nicht. Kriegst keine Sendung, und die Booker haben das dann auch gesagt. Also die Veranstalter haben alle gesagt, nee, bleib mal zu Hause, wollen wir nicht, wir haben genügend Leute, die wir schon haben und wir brauchen sie nicht. Naja, und dann saß sie irgendwann bei mir im Büro und dann haben wir beraten, was kannst du denn machen? Da habe ich gesagt, du musst zu DSDS. Weil da kannst du singen, da kannst du dein Talent unter Beweis stellen, da kannst du zeigen, dass du was kannst irgendwo. Und ja, und Schlager gab es da noch nicht, okay. Und da dachten wir auch, ja, da wird sowieso ein Typ gewinnen, der Englisch singt, wie immer.
Yeah.
Also wird sie wahrscheinlich
platzieren. Und der vielleicht eine schlimme Vergangenheit hat, wo man so Mitleid hat, dies Übliche.
Die gab es da ja alle. Und dann war
von
es
Mark
so,
Medlock da, über Meersat und wie sie alle heißen.
Ja, ja, die waren ja alle etwas, hatten eine spannende Vergangenheit, sagen wir das mal so. Naja, und dann war sie eben da und hat sozusagen, wollte sie da zuerst nicht hin, weil sie da Englisch singen sollte, musste. Habe ich gesagt, nee, mach das doch einfach mal, dann kommst du irgendwie ins letzte Drittel, dann können wir dich weiter managen und dann kann es weitergehen. Naja, aber dass sie dann so gut ankommt, das hatte natürlich keiner, da hatte keiner dran gedacht. Und dann war es eben so, dass sie, ja, sie wurde da nicht ausgestrahlt, bevor die Live-Sendungen starteten, weil ich den Vertrag nicht unterschrieben hatte, dass ich sie rauslasse. Das habe ich dann aber gemacht, weil du weißt ja selber, das ist ja alles Karma irgendwo. Wenn man irgendjemandem was verbaut, ist es ja auch nicht gut. Nicht?
Man sieht sie auch immer zweimal im Leben, das möchte ich auch nochmal sagen. Also ich habe ja auch mit Fiesta Records quasi die zweite Begegnung.
Ah, okay.
Das will ich kurz reinwerfen, denn viele fragen mich ja immer, ja, wie bist du jetzt auf die Idee gekommen, Musik zu machen? Wie hast du den Kontakt zu Fiesta bekommen? Und zwar habe ich früher bei Linda Theodosiou, die kennst du vielleicht auch nochmal, die war Drittplatzierte bei DSDS in der dritten Staffel oder vierten Staffel, ich weiß es nicht mehr. Und bei der habe ich früher getanzt. Über Andreas. Andreas hat mich quasi als Tanzmariechen gecastet, 2008. Super. Ja, und dann habe ich vor 2 Jahren eben Andreas angerufen. Das heißt, irgendwie 13, 14 Jahre später greife ich zum Hörer. Und das kann ja bei Beatrice und dir auch passieren. Also, dass man nach 10, 20 Jahren anruft und sagt, hier, ich brauche deine Hilfe, lass uns mal gucken.
Das kann schon so sein. Und ich glaube ja auch, dass man in der Schlagerbranche, da sehen die Leute sich auch mehr als zweimal im Leben.
Also, das sowieso, ist so klein. Ja.
Naja, und jedenfalls, na gut, dann der Rest war ja eben Geschichte, dass sie dann da gewonnen hat. Und du hattest ja nach negativen Erlebnissen gefragt. Also da hätte ich mir tatsächlich schon mal ein bisschen Dankbarkeit gewünscht von ihrer Seite, dass sie zumindest mich mal in der Echo-Rede, wo sie dann den Echo gewonnen hat, mal erwähnt hätte. Aber das kam leider nicht. Aber man kann die Leute da ja nicht zu zwingen. Das ist auch ganz wichtig. Also du darfst, das ist auch ein wichtiges Learning, du darfst Dankbarkeit nicht erwarten. Das gilt für alle Branchen.
Das stimmt. Ich muss aber sagen, es hat sich verbessert, zumindest in meiner Entertainment-Branche, was die Moderation betrifft. Vor Jahren gab es wirklich eine klassische Hierarchie bei Events. Hostessen dürfen gar nichts. Ne? So, Moderator darf natürlich was. Moderator ist da schon höher gestellt, ist auch nicht auf CEO-Level-Ebene.
Ja.
Nur es war dann immer so, ja, der Moderator kommt, Hauptsache er macht seinen Job gut und dann stellt er ja die Rechnung. Und jetzt ist es so, ich komme zum Event und dann wird gefragt, brauchst du noch was, geht's dir gut, ne? Kann ich noch was Gutes für dich tun? Ich werde viel, viel respektvoller und wertschätzender behandelt. Auch, dass man danach sagt, toll, danke für die gute Zusammenarbeit, dass du unterstützt hast, das hat uns auch in der Presse noch geholfen und.
Super.
Ich weiß jetzt nicht, wie das in der Musikbranche sich entwickelt hat, ich kann da immer nur von der Moderation schöpfen, weil ich da einfach 20 Jahre in dem Business bin und weiß, wo man gut und schlecht behandelt wurde. Mhm. Na, die Musikbranche hat sich ja auch total verändert durch die Streamings und auch wie man damit Geld verdient. Früher hat man ja wirklich noch an der CD was verdient, vor 20, 30 Jahren.
Ja.
Vielleicht kannst du da mal was erzählen, wie sich das so entwickelt hat und wo du vielleicht auch die Schatten Seiten siehst und die Vorteile dieser Entwicklung von Streaming etc.
Nochmal ganz kurz, also ich glaube, es gibt in der Musikbranche unter den Künstlern immer noch ziemlich viele Neider. Ja, also das gab es damals schon und das gibt es heute immer noch. Damals waren sie irgendwie sozusagen auf die CDs neidisch, der eine hat eine tolle Veröffentlichung und ist hoch in den Charts. Heute geht es darum, wer hat die höchste Millionenanzahl an Streamings in dem Bereich. Und ja, natürlich ist es so, dass gerade die Autoren, die Komponisten und Texter weniger verdienen durch Streamings als durch physische CDs, Vinyls oder Downloads, ist ja ganz klar, weil die zu höheren Preisen verkauft werden. Also das ist halt, wie es ist. Aber letzten Endes ist es ja auch ein positiver Aspekt. Jeder kann heutzutage sich einen Account holen bei irgendeinem Distributor und kann seine eigene Musik jeden Tag, so oft er möchte, veröffentlichen, in Eigenregie rausbringen. Und natürlich brauchst du auch die gewisse PR und die gewisse Präsenz in den Medien und auch in den sozialen Netzwerken. Aber wenn man sich dann so anguckt, dass so eine Silbereisensendung 3,13 Millionen Leute zuschauen, Zuschauer hat. Und dann hast du YouTube-Formate, die ein Vielfaches haben und wesentlich öfter geklickt werden. Dann ist es, glaube ich, schon sehr positiv zu sehen, dass durch Streaming und YouTube und durch die ganze Digitalisierung wir einfach viel schneller in unserer Nische vielleicht zunächst erst einmal erfolgreich und sichtbar werden können und dann auch weiter rausgehen können. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn einer im Netz funktioniert, egal ob jetzt bei Spotify oder YouTube oder sonst wo, dass der dann auch in die großen, in Anführungszeichen noch großen Formate von öffentlich-rechtlichen Fernsehen und Radio viel schneller eingeladen werden kann. Das heißt, du bist viel mehr, viel besser in Eigenregie unterwegs heutzutage als früher. Früher musstest du abwarten, oh, was macht das Management, was macht das Label, welche Redaktion empfängt mich, und heute machst du deine eigene Bühne selber. Wie du jetzt in deinem Greenscreen, dann machst du deine eigene Bühne auf und dann kannst du mit dem gewissen Know-how, das muss man dazu sagen, und auch mit kreativen Ideen nach draußen gehen. Das ist ganz wichtig.
Das stimmt, ja. Ja, trotzdem finde ich, gibt es noch so aus der Vergangenheit einfach noch so Gegebenheiten, die ich dann immer nicht so nachvollziehen kann. Beispielsweise Radio-Promotion, da müsstest du dich ja auch auskennen. Ja, man hat ja immer die berühmt-berüchtigten Radio-Promoter. Ja. Und ich sag mal so, hätte ich die Zeit und Lust, ich kann das auch selbst machen, nachhaken. Wenn die dann bei MPN, wo die Daten hinterlegt sind, wo die Songs hinterlegt sind, die Neuveröffentlichung, kann ich auch 2 Wochen selbst danach anrufen. Wollt ihr mich mit in die Rotation aufnehmen oder nicht?
Ja, genau.
Nur da hat man mir von Anfang an gesagt, dass das so unseriös ist, wo ich dann denke, wo ist denn das unseriös? Ich kann doch als Künstler selber mal nachhaken. Wollt ihr meinen Song mit aufnehmen oder nicht, dann haben sie auch die direkte Schnittstelle zu mir. Aber irgendwie ist das in der Branche so, nee, das muss so eine neutrale Person machen, die dann für alle Künstler da immer anruft und dann sagt, nehmt ihr sie mit in die Rotation auf oder nicht? Und ich finde, das ist so ein bisschen altbacken. Ich finde, das ist überholt.
Ja, das ist es auch. Aber trotzdem hängt das auch sehr viel mit dem Thema Ablehnung zusammen. Also es ist ja auch im TV-Bereich so, wenn jetzt ein Künstler in irgendeine Sendung geht oder auch in ein größeres YouTube-Format vielleicht und da ist keiner, der sozusagen sein Backup macht. Und es kann ja sein, dass der Künstler, die Künstlerin, was auch immer, schlecht performt oder sich versinkt oder nicht gut aussieht und das aber auch nicht merkt. Dann haben die Leute vom Fernsehen und auch vom Radio oftmals die Situation, dass sie Scheu haben, dem Künstler das direkt selber ins Gesicht zu sagen. Deswegen gibt es die Funktion des Managements oder des Promoters oder es kann auch ein Assistent sein, ist völlig egal, der sozusagen als Puffer dann auftritt. Ja? Aber generell hast du recht. Wenn alle aufgeklärt wären und alle selbstreflektiert wären, dann würde das dem Künstler nichts ausmachen und demjenigen auch nicht, der Kritik ausübt. Ja.
Ja. Sag mal, auf was bist du denn besonders stolz, wenn man jetzt so zurückblickt? Auf 20 Jahre oder wie viele Jahre bist du jetzt schon in dem Business?
Oh, ein bisschen mehr, ne?
Wir wollen dich jetzt nicht so alt machen. Auf was bist du besonders stolz?
Also, womit fangen wir an? Fangen wir mit dem Coaching-Bereich an. Da bin ich unheimlich stolz, dass ich mittlerweile Menschen aus 27 Ländern gecoacht habe, was ja sehr viel ist. Hat natürlich auch damit zu tun, dass ich ja mittlerweile in Berlin lebe und hier viele internationale Leute sind. Und es waren natürlich auch nicht alles Künstler, es waren auch Leute von Firmen, die dann, ja, also da waren Leute dabei aus USA, aus Russland, aus Israel, aus Bulgarien, aus Südafrika, Namibia, also wirklich aus vielen verschiedenen unterschiedlichen Herkunftskreisen. Und das fand ich super interessant. Und da weiß ich nicht, ob es da Kollegen gibt, die auch so viele Leute schon gehabt hatten im Coaching. Und natürlich ist das dann auch irgendwo ein Ritterschlag, wenn dann da einer sitzt aus New York oder aus London und der versteht dich, wenn du mit dem eine Motivationsanalyse machst, wo es ins Eingemachte geht, ja, und wo es um die eigenen Schwächen und Stärken der jeweiligen Person geht. Und das ist toll. Also da bin ich so ein bisschen stolz drauf, ja, genau.
Das kann man auch mal sein. Gibt es denn irgendwas, was du deinem jüngeren Ich als Ratschlag geben würdest?
Ja, also definitiv gibt es das. Wer hat das denn nicht? Also früher war ich so ein bisschen zögerlich sozusagen. Ich bin ja auch Norddeutsch, dann braucht man ja immer ein bisschen Zeit, um warm zu werden irgendwo. Und sozusagen, dass ich da hätte in einigen Situationen mehr Biss zeigen dürfen, mehr auf den Tisch hauen können. Und dann wären die Dinge möglicherweise etwas anders verlaufen. Aber im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden oder sehr glücklich, weil es hat ja alles seinen Sinn, oder?
Ja, definitiv. So ist es im
Leben. Es hat ja alles irgendwo eine Bedeutung.
Was bedeutet denn Erfolg für dich heute? Und gibt es noch einen Traum, den du hast?
Also, Erfolg ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man das von beiden Seiten aussieht. Also, dass man jetzt nicht nur sagt, hey, ich bin ein toller Künstler, habe eine goldene Schallplatte an der Wand. Was hilft die goldene Schallplatte oder das volle Bankkonto, wenn dein Privatleben scheiße ist, auf Deutsch gesagt? Ja? Mhm. Also ich glaube, Erfolg kriegst du dann, wenn du im Flow bist, wenn du mit dir selber gut kannst, sowohl beruflich als auch privat. Weil eins ist wichtig, beide Bereiche fließen permanent ineinander über. Und wir können uns nicht ausschalten wie ein Roboter, wie eine Maschine, dass wir sagen, oh, von 14 bis 18 Uhr sind wir beruflich, aber natürlich haben wir da Emotionen aus dem Privatleben. Genauso wie umgekehrt, wenn wir dann was weiß ich, mit der Familie irgendwo sitzen oder ein Date haben oder was weiß ich, und dann kommen irgendwelche Gedanken aus dem Job rein, das können wir gar nicht ändern. Deswegen ist es wichtig, beide Seiten so hoch zu fahren oder auch runterzufahren, egal wie man es sieht, dass man in beiden Bereichen im Flow ist. Und dann kannst du, glaube ich, den Erfolg oder auch den finanziellen oder den künstlerischen Erfolg viel besser genießen.
Und was steht bei dir jetzt als nächstes an? Kommst du wieder zu Markus? Oder was hast du geplant?
Den werde ich bestimmt irgendwann besuchen, weil der ja auch gerade noch eine Sängerin produziert, die ich manage. Das ist Dorte Kollo, die legendäre Dänin, die ja schon ihre Karriere im zarten Alter von 8 startete in Dänemark. Und ihr kennt sie ja alle mit Wärst du doch in Düsseldorf geblieben. Die macht ja gerade neue Songs. Und die produziert der Markus eben auch auf Dänisch teilweise. Deswegen, den werde ich schon noch sehen. Nein, es gibt zwei Sachen, auf die ich mich jetzt besonders freue, und zwar werde ich im Ende Juli werde ich nach Namibia gehen, weil ich dort einen Geschäftsfreund habe, einen Geschäftspartner, der dort eine Lodge gekauft hat, und da werden wir ein bisschen was uns ausdenken, was wir da machen in Zukunft, aber das ist jetzt noch Zukunftsmusik, da kann ich jetzt noch nicht so viel drüber sprechen. Und vorher, und jetzt wird es ein bisschen spirituell, gehe ich nach Mallorca. Denn auf Mallorca wird im Juli, Mitte Juli, eine Hypnose-Coachin vor Ort sein, die sogenannte Rückführungen macht. Hast du damals davon schon mal was gehört?
Ich kenne nur Rückbildungen aus der Schwangerschaft.
Ja. Also dann hör dir mal Starflüsterer Podcast die Folge 1 und 2 an mit Doro Pesch. Gibt es
ja,
noch auf
die
Spotify?
Kenne ich. Die kennt man ja, die ist ja, Musikerin.
Die Rockerin, Heavy Metal, ne? Ja. Die war ja früher Warlock und ist ja als eigenständige Künstlerin seit langer Zeit sehr erfolgreich. Und die hat von ihren Rückführungen erzählt. Und zwar ist sie zu einer Hypnosetherapeutin gegangen, die sie in vergangene Leben geführt hat. Klingt jetzt erstmal spooky, aber dadurch hast du die Möglichkeit, Glaubenssätze zu identifizieren, die vielleicht nicht aus deinem aktuellen Leben kommen, sondern aus vergangenen Formen, wo du schon mal auf der Welt gewesen bist. Und das werde ich machen.
Das gibt es nur auf Mallorca?
Also Doro hat das damals in Österreich gemacht, bei Ursula de Marmels. Sie ist da wohl sehr, sehr bekannt. Ich kenne jetzt keinen in Deutschland, nur es ist jetzt auch Mund-zu-Mund-Propaganda wieder. Leute haben die kennengelernt, haben das gemacht bei ihr. Eigentlich kommt die von Bali oder lebt in Bali und ist jetzt ein paar Tage auf Mallorca, und da fahre ich hin und werde das mal machen. Und ich bin sehr gespannt, was dabei herauskommt.
Ja, das bin ich auch. Da musst du mir danach mal sagen, wie es war. Also das interessiert mich auch. Ich finde das ja eh wichtig, dass man auch Spiritualität in sein Leben lässt, weil das auch nochmal so eine Bereicherung ist. Du hast ja auch gerade einmal bei einer Antwort auch gesagt, so, es hat alles im Leben seinen Sinn. Wir haben heute vom Universum gesprochen. Ja. Und du hast auch angedeutet, und das führe ich auch gerne nochmal aus, es ist so wichtig, dass man dann manchmal loslässt. Denn in dem Moment, wo man loslässt, wenn man irgendwas will, es kann das was ganz Banales sein, dass man auch irgendwas regeln will, und dann vergisst man das und dann löst es sich fast von selbst, wo man dann denkt, okay, jetzt habe ich losgelassen, jetzt kriege ich das, was ich will. Weißt du, genau, was ich meine?
Ja, absolut. Und gut, du kannst das jetzt Universum nennen, die anderen Leute nennen das Gott, wiederum andere
oder
nennen
Zufall.
Das
Manche
Kraft.
Nennen es Zufall. Ne?
Zufall, ja, kann auch sein, wenn du das so darstellen möchtest, geht auch. Aber ich glaube schon, ich glaube wirklich daran. Also ja. es gibt viel mehr zwischen Himmel und Erde, als wir glauben. Und
definitiv.
Auch, was die Wissenschaft uns zu sagen versucht.
Ja. Last but not least, Sören, verrate uns doch jetzt nochmal zum Abschluss, wieso bist du der Starflüsterer? Das klingt ja wie so ein Pferdeflüsterer. Hast du Secrets für die Stars von morgen? Nein. Wirklich, Nein, also hast du darüber nachgedacht? Pferdeflüsterer, Starflüsterer. Okay.
Auch nicht schlecht. Ja, da gab es doch, glaube ich, mal einen großen Film, einen Hollywood-Film.
Ja, in den 90er Jahren. Genau.
Ja, genau, genau. Wir kennen das noch, die anderen nicht mehr, vielleicht ja. Die Jüngeren. Der Name kam zustande, weil der Musikmarkt, das war damals die Zeitschrift neben der Musikwoche, die hatten über mein Coaching-Angebot, als ich damit auf den Markt gegangen bin, berichtet. Und die titelten dann, also nicht titelten, aber auf einer ganzen Seite schrieben sie dann, Sören Jansen ist jetzt der Starflüsterer. So, und den Titel fand ich gut, weil natürlich spreche ich mit den Stars und auch mit potenziellen Stars, die vielleicht noch nicht auf Nummer 1 sind, über gewisse Themen und habe vielleicht einen anderen Zugang zu diesen Leuten als der normale Manager oder als der Record-Label-Mitarbeiter oder als der Tourneeveranstalter oder so. Genau. Daher
ja,
kam
cool.
Das.
Mega. Sören, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Danke für die wunderbaren Einblicke auch in die Geheimnisse des Showbusinesses. Ich sage
sehr, sehr
vielen,
gerne,
vielen Dank.
Ilka.
Ja, das war's diese Woche von Ilkas Welt und Dankeschön fürs Zuhören.
Dankeschön. Tschüss.